Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Wo mehr war, wird wieder mehr sein. So heißt es in einem Gedicht von Mirko Bonnet. Der 1965 geborene Schriftsteller ist heute zu Gast bei Klassik à la carte. Darüber freut sich am Mikrofon Gabriela Jaskula, denn wir teilen eine Leidenschaft, Mirko Bonnet und ich: Inseln. Seine heißt Fehmarn. Mein Fehmarn heißt schlicht und folgerichtig das Büchlein, das der Anlass für unser Gespräch ist. Herr Bonnet, Sie kennen Fehmarn gut, eine Ostseeinsel, die drittgrößte, Touristeninsel, Kinderinsel, halb tot besucht und besungen, zudem auch gar keine richtige Insel mehr durch den Belt und doch noch immer ein helles Staunen, wenn die Insel eine Hand ausstreckt. So zitieren Sie einen Kollegen. Ist Fehmarn für Sie immer noch eine Trauminsel?
Ja, in gewisser Weise ist sie das immer noch, weil ich inzwischen träume von meiner Kindheit, die ich auf Fehmarn verbracht habe, zumindest während der Sommer. Und dieses traumhafte Inselgefühl in meiner Erinnerung aufbewahrt bleibt. Und ich würde ganz gerne dorthin zurückkehren, aber es gibt leider keinen Weg.
Keinen Weg zurück in die Kindheit, meinen Sie, oder keinen Weg zurück in die Träume?
Keinen Weg zurück zu dieser Insel, weil die es heute nicht mehr gibt.
Über diese Erinnerung, die sich vielleicht auch verändert, über Wege zurück in die Kindheit, in die Erinnerung, sprechen wir gleich. Inseln sind aber ja in einer Beziehung genau wie Fußball. Jeder hat eine eigene kleine Trauminsel und jeder kann auch etwas dazu sagen. Alle gehen Inseln etwas an. Daher beeilen wir uns auch mit unserer ersten Musik und es scheint, als hätte es auch Alexandre Tarot eilig mit der Sonate in C-Dur von Domenico Scarlatti. In der Kultur Klassik à la carte, heute mit dem Schriftsteller Mirko Bonnet. Jede Insel ist schrecklich und im Grunde nichts weiter als ein Berg oder Hügel, der fast ganz unter Wasser liegt. So beschreiben Sie das rein Faktische eines meerumspülten Ländchens. Aber das sagt natürlich überhaupt nichts. Worin besteht für Sie die Faszination des Inselhaften?
Ja, im Negativen ist es die Abgeschiedenheit. Muss nicht unbedingt negativ sein. Jeder ist auf sich bezogen, jeder kennt sich dort, man hält zueinander. Es gibt eine Art Inseldasein, was auch sich abfärbt auf die Solidarität unter den Menschen.
Die ist höher, meinen Sie?
Auf jeden Fall.
Mhm. Höher noch als zum Beispiel in einem Dorf. Sie kommen ja aus Süddeutschland, vom Tegernsee. Und auch da gibt es ja in traditionsreichen Dörfern durchaus sowas wie Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt.
Doch, auf jeden Fall gibt es das, weil man sich gemeinsam abschottet gegen die Unbilden der Außenwelt, zumindest der Eventualitäten. Das ist meiner Ansicht nach auf allen Inseln ist es so gewesen, die ich kennengelernt habe. Also gegen das Meer im Grunde genommen, gegen den Wind, den Sturm, auch gegen den Tourismus versucht man sich ja durchaus zu wappnen und eine Identität zu bewahren. Das empfinde ich schon als positiv.
Das Verrückte ist ja, dass man selbst als Besucher auch unbedingt immer gern dazugehören möchte. Wissen, dass das nicht möglich ist, auf einer Insel noch viel weniger als sonst. Mhm. Haben Sie das auch probiert, ein Fehmarner Jung zu werden?
Nein, ich wollte immer ein Fehmarner Sommerjung sein. Das allerdings mit ganzem Herzen und das als solcher wollte ich auch akzeptiert sein. Aber ich weiß sehr wohl, wenn man so 25 Jahre lang auf Fehmarn war, noch viel länger im Grunde genommen, dann weiß man, dass es unmöglich ist. Man wird niemals ein Fehmaraner oder ein Fehmarner. Das ist, es sei denn, man ist dort geboren oder hat dort sehr, sehr lange gelebt oder ist sehr, sehr angesehen von den Menschen, aus welchen Gründen auch immer.
Erzählt wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aus Mirko, Mirko Bonnet, wird nämlich Marco. Aus real existierenden Personen werden, so schreiben Sie es selbst am Ende des Buches, Doppelgänger auf der Insel Fehmarn. Warum diese durchsichtigen Verschleierungen?
Ich habe für mich für diese Art der autobiografischen Schreibweise ein Bild gefunden, eines Spiegelbildes, auf das ich trete. Es liegt am Boden, ich trete darauf, der Spiegel zerbricht. Und ich versuche, dieses Bild wieder zusammenzusetzen. Allerdings weiß ich, dass die Scherben in einem völlig anderen Zusammenhang zusammengesetzt sind. Das heißt, das Glasbild ist zwar vollständig, aber es ist nicht im originären Zustand. Und genau das versuche ich hier in diesem Buch zu machen. Es sind da viele Dinge dazugekommen. Vieles ist auch fiktionalisiert, ausfabuliert. Es wird sicherlich die ein oder andere Diskussion mit Freunden oder mit Familienangehörigen geben. Das hat doch so gar nicht gestimmt. Das war doch ganz anders. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um die Schilderung der sogenannten Realität. Es geht ja um die Frage, was ist eigentlich Erinnerung? Was kann ich davon festhalten?
In meinen zur Seite hin offenen Bücherregalen stehen Romane von Mirko Bonnet wie Der eiskalte Himmel und Nie mehr Nacht, Gedichtbände wie Trakelpark und Die Republik der Silberfische, worauf wir noch kommen. Aber was ist eigentlich mein Fehmarn? In welches Regal passt es? Es ist ein ziemlich privates Buch, Kindheitserinnerungen werden aufgerufen, Erinnerungen an das Fahren von Traktor und Mähdrescher, an Einblicke in nackte Mädchenachseln, an die Bewunderung für den alleskönnenden Bruder Stiepe, der eines Tages einen Fuchs überfährt und darüber schier verzweifelt. Prosa-Miniaturen dazwischen, Gedichtfetzen, eine schöne Unordnung, ein Splitterbild. Eigentlich ist sowas typisch für ein entspanntes Alterswerk. Warum diese Form? So alt sind Sie nicht.
Naja, nein. Ich empfinde mich zwar als relativ alt.
Oh je.
Aber das mag auch vorübergehen. Ich habe ja einen Aufsatzband geschrieben, der heißt Ausflug mit dem Cerberus. Und der versammelt mehrere Aufsätze und Reisejournale aus den letzten 10, 15 Jahren. Ist auch schon wieder 8 Jahre her, das Buch. Da würde ich meinen Fehmarn daneben stellen.
Über Kindheit und deren Folgen für Schriftsteller und andere Menschen soll es nach einer Musik gehen, die sehr viel mit Marco und Fehmarn zu tun hat und die unsere Sendung heute ebenso begleitet wie der ehrwürdige Herr Scarlatti. Bernd Klüvers, Junge mit der Mundharmonika, war 27 Wochen lang Platz 1 der deutschen Charts, die damals natürlich noch Hitparade hieß. Was verbinden Sie mit diesem Song, den Sie in Ihrem Buch ebenso zitieren wie den englischen Dichter John Donne oder Marcel Proust?
Ich verbinde mit ihm vor allen Dingen ein tiefgreifendes Gefühl von Wehmütigkeit und Kitsch und den dringenden Wunsch, das eine von dem anderen zu trennen, was mir aber nie gelungen ist.
Da war ein Traum.
NDR Kultur, Klassik à la carte, schwere Rührung im Studio bei Mirko Bonnet über den größten Hit des 2011 verstorbenen Sängers Bernd Klüver. Ich sagte es ja schon, Bernd Klüver kommt in ihrem Buch Mirko Bonnet ebenso zu Ehren wie John Donne oder Marcel Proust oder der hochverehrte französische Autor Albert Camus, der im Duktus einer handfesten Insulanerin zu Camus wird, warum auch nicht, hat sie die Insel gelehrt, Menschen unterschiedslos zu sehen, während man als Autor ja gewöhnlich auf dem Festland also auf diesen Autorenhabitus achten muss, also eine gewisse Weltverdrossenheit und Übersättigung zeigen muss, eine dauernde Ironie zudem. Und das ist ja alles hinfällig auf so einer Insel, wo Albert Camus dann Camus heißt.
Die Fehmaraner haben mich sicherlich geprägt auf eine unterschwellige Art und Weise. Allerdings würde ich von mir nicht behaupten, dass ich die Menschen als unterschiedslos empfinde. Das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen auf dem Festland. Sondern es ist eher so, dass man auf Fehmarn lernt, die Unterschiede zu schätzen. Und auch die, ja, sagen wir mal, den anderen Zugang zur Literatur zu schätzen, der auf Fehmarn auch herrscht. Es ist ein bisschen wie in den 70er Jahren. Es ist tatsächlich, wie Sie sagen, es hat nichts mit dem Comme il faut zu tun oder mit dem Trendlesen oder mit dem mal schnell, schnell, schnell irgendwas sagen, Name-Dropping und so weiter. Das passiert da nicht.
Stattdessen sagt ein Insulaner zu Ihnen mal, schreib das auf. Du bist doch so einer, der Geschichten aufschreibt. Also in diesem Sinn werden Sie dann schon geachtet als Autor, oder? Weil es nützlich ist, weil es was mit der Insel zu tun hat?
Ich habe mich auf Fehmarn nie zu erkennen gegeben als, sagen wir mal, namhafter Autor. Das steht hier so in dem Buch.
In dem Buch werden ja eigentlich drei Kindheiten beschrieben. Die des jungen Marco, die des jungen Mirko, wenn man so will, und die ihrer Kinder. War es schwer, diese Erinnerungen zu mobilisieren?
Nein, die sind ja da. Zumindest meine Erinnerungen sind für mich, was Fehmarn angeht, ständig präsent. Die werden ja auch immer wieder neu wachgerufen. Auch willentlich, weil ich ja immer wieder an diese Orte fahre, um sie wachzurufen, um sie wahrscheinlich auch präsent zu halten, um ihnen Dauer zu verleihen. Aber ich weiß auch von meinen Kindern, wenn ich mit ihnen spreche, dass dann ganz zufällig oftmals das Gespräch auf Fehmarn kommt. Es ist einfach so, die Insel ist eine Insel, eher auch in der Erinnerung, bildet sie eine Insel.
Ah, verstehe. Sozusagen umflossen oder umtost von den anderen, vielleicht größeren Erinnerungen, bleibt sie ein Solitär. Trotzdem, genau. Es gibt einen Passus in dem Buch, den ich nicht verstehe. Und ich würde Sie bitten, die Stelle mal kurz vorzulesen. Auf der Seite 99 geht es um die Erinnerung.
Seit Stiepe und er als Knirpse am Strand unterhalb des seltsam dicken Leuchtturms umhergetobt waren, galt Staberhoek im äußersten Südosten Marco als der schönste Fleck auf Fehmarn. Nur dort trafen mal blaue, mal graue See, immer anders gefärbte Felder, im Meerwind wogender Wald und ein paar alte Backsteinbauten zusammen und damit alle Farben, die die Pracht der Insel für ihn ausmachten. Es war ein weit zurückreichendes, vielleicht deshalb wehmütig stimmendes Gefühl, den eigenen Kindern dabei zuzusehen, wie sie auf dem Trampelpfad über der Steiluferböschung davonstoben und den Knicks aus Hagebuttensträuchern und Forsythien folgten. »Lauft einfach«, rief Marco seinen zwei Töchtern zu. »Irgendwann kommt der Leuchtturm, aber das dauert.«
Es war ein weit zurückreichendes, vielleicht deshalb wehmütig stimmendes Gefühl, den eigenen Kindern zuzusehen, schreiben sie. Den Kindern, wie sie eben die eigenen Erfahrungen wiederholten oder variierten. Warum hat sie das wehmütig gestimmt? Ich finde, es sollte einen doch überglücklich machen.
Das liegt wahrscheinlich darin begründet, dass ich mit meinen Kindern nicht zusammenlebe und dass mir der Alltag gemeinsam mit den Kindern praktisch jeden Tag fehlt. Es ist eine schmerzliche Lücke in meinem Leben, auch in meinem Empfindungsleben. Ich lebe sozusagen ein Inseldasein mit meinen Kindern als Wochenendvater. Aber in dieses Wochenende passt ja bei weitem nicht das hinein, was man verliert, wenn man mit Kindern nicht zusammenlebt.
Das heißt schon wieder etwas Inselhaftes.
Ja, ja,
Sie
auf
leben
jeden Fall.
Selber allein oder jedenfalls nicht mit den Kindern. Und wenn Sie mit denen zusammen sind, ist das sozusagen eine Insel im Alltag.
Genau.
Trotzdem wirken Sie als Autor oder als Erzähler in diesem Buch durch und durch wie ein Familienmensch.
Ja, das ist ein Familienurlaub, der dort immer wieder beschrieben wird. Natürlich auch in verschiedenen Jahren. Man verändert sich. Und der Eindruck entsteht natürlich auch dadurch, weil ja meine eigene Kindheit und Jugend im Familienverband, allerdings im zerrütteten Familienverband, geschildert wird. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mit meinen Kindern alleine schon auf Fehmarn war.
Mit den beiden Töchtern?
Mit den beiden Töchtern und auch mit meinem Sohn. Also ich habe drei Kinder.
Wie ist das eigentlich, habe ich mich gefragt. Das ist mir beim Lesen dieses Buches auch erst so richtig aufgefallen. Sie haben drei Kinder, Sie haben zumindest eine Zeit lang Familie gelebt, aber Sie waren immer auch Dichter. Wie leben Sie, so ganz platt und praktisch gefragt?
Das ist gut, frage ich mich auch. Wie lebe ich eigentlich? Ich lebe im Grunde genommen ein völlig unzusammenhängendes Leben, ja, was sich aus vielen Bereichen zusammensetzt, aus vielen Splittern, was eigentlich keinen durchgehenden Alltag hat. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren so, was auch immer wieder abbricht. Es ist etwas Nichthaltendes, was immer wieder neu ausgerichtet wird.
Kommt daher vielleicht auch so eine Sehnsucht nach so einer Insel, die ja in sich etwas Abgeschlossenes und auch fast zwangsläufig Rundes hat?
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das damit was zu tun hat. Allerdings, bei Fehmarn kommt eben noch dazu, dass viele Tragödien und Dramen, die mich in meinem Leben bis heute beschäftigen, auf Fehmarn sozusagen auch zum ersten Mal so ausgebrochen sind. Das Akuteste ist natürlich die Vatergeschichte. Man muss sich ja, zumindest in meinem Alter, fragt man sich natürlich dann, mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Was hat man geerbt von diesem Menschen?
Sie hatten ein sehr schwieriges Verhältnis zu diesem ziemlich unangenehmen Menschen.
Ja, mehr als das. Ich hatte über mehrere Jahrzehnte dann überhaupt kein Verhältnis mehr, dachte ich zumindest. Man hat das ja, aber man trägt den eigenen Vater auch immer in sich, das Bild des Vaters in sich mit und als Mann zumindest ist es so, und ich glaube, einer Frau geht es wahrscheinlich mit ihrer eigenen Mutter ganz ähnlich, dass man sich natürlich fragt, werde ich jetzt langsam zu meinem Vater? Welche Anteile von seiner Persönlichkeit habe ich eigentlich in mir selbst und so weiter? Und das hängt für mich immer auch ganz stark mit Fehmarn zusammen.
Weil Sie da Anteile an ihm gesehen haben, die Ihnen überhaupt nicht gefielen oder weil eine negative Seite so recht zum Ausbruch kam?
Nein, es ist ganz einfach so, wenn man an einem Strand Urlaub gemacht hat mit dem eigenen Vater als Kind und heute, 40 Jahre später, mit den eigenen Kindern am selben Strand Urlaub macht oder dasselbe Windmühlenmuseum besucht, dasselbe Schwimmbad besucht, dann fragt man sich natürlich sofort, Wo ist der Unterschied? Ja, geht das jetzt immer so weiter?
Wo ist die Spiegelung, wo ist der Bruch,
genau.
Wo ist die Kontinuität? Ihrem Werk und Ihrer Persönlichkeit haftet ja etwas eigentümlich Melancholisches an, das trotzdem nicht weltfeindlich ist, wie ich finde. Können Sie eigentlich mit der Musik von Robert Schumann etwas anfangen?
Durchaus. Robert Schumann mag ich sehr. Mir ist Schubert näher, allerdings. Doch, mit Schumann kann ich viel anfangen. Ich mag seine Märchenhaftigkeit.
Die kommt auch in den Klavierwerken zum Ausdruck, finde ich. Wir hören jetzt Eric Le Sage zu, der Robert Schumanns zweite Romanze spielt aus dem Opus 28. NDR Kultur, Klassik à la carte, heute mit dem Schriftsteller Mirko Bonnet, der ein Buch über Mein Fehmarn geschrieben hat. Der sehr kluge britische Autor James Hamilton Patterson hat ein Buch über seine Inselleidenschaft geschrieben, das Seestücke heißt und 1998 erschienen ist. Darin behauptet er, dass jede Insel jeden Menschen grundsätzlich infantilisiert. Wir werden auf Baltrum und Norderney, auf Föhr und Amrum und womöglich sogar auf Malle wieder zu Kindern. Zum einen, weil jede Insel, auch die größte, noch den Eindruck von etwas Geschlossenem und von Umschlossenheit, von etwas Überschaubarem bietet, eine Illusion natürlich. Und zum anderen, meint er, weil wir im Mutterleib als Embryonen sozusagen selber kleine Inselchen waren, die im Fruchtwasser schwammen, nur durch eine Nabelschnur mit dem Festland, also dem Mutterbelt, verbunden waren. Was sagen Sie dazu, Mirko Bonnet? Leuchtet Ihnen das ein? Werden wir alle wieder zu Kindern auf Inseln?
Ich finde es auf Anhieb einleuchtend. Je länger ich darüber nachdenke, finde ich das umso poetischer. Ein sehr poetisches Bild mit dem Fötus im Mutterleib.
Klingt nach einem Aber.
Ja, es ist auch ein Aber, weil ich mich aus eigener Erfahrung gut erinnere an Momente, wenn ich auf der Insel war, wo ich alles andere als ein Kind bin.
Weil Sie Vater sein müssen und
weil
aufpassen
ich Vater
müssen.
Sein, genau, muss und weil ich auch organisieren muss. Und ich kann mich auch an das Gefühl aus meiner Jugendzeit erinnern, dass ich unbedingt Mann sein wollte, als ich auf Fehmarn war.
Warum?
Weil ich einfach heranwachsender war und ich genug davon hatte, Jugendlicher zu sein. Ich wollte endlich ein Mann sein.
Sie beschreiben in Ihrem Inselbuch viele Rituale des Erwachsenwerdens, viele Auseinandersetzungen. Sie haben gerade gesagt, Sie wollten unbedingt erwachsen werden. Dazu gehörten bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten wie Autofahren oder Mähdrescherfahren oder sowas. Es gehört aber immer wieder auch die Auseinandersetzung mit dem schon erwähnten Vater dazu. Warum schleicht sich dieser Konflikt in dem Buch so an, habe ich mich gefragt. Dadurch wird ihm ja sehr viel Raum gegeben. Das zieht sich so als quälender Prozess durch das ganze kleine, schöne Büchlein. Ist es eigentlich ein Vater-Sohn-Konflikt-Buch?
Ich würde da jetzt sofort sagen, vielleicht durch, wie heißt der, Patterson oder Hamilton?
Hamilton Patterson, der heißt so kompliziert wie möglich. James Hamilton Patterson.
Ja, würde ich sagen, dieser Konflikt, der schleicht sich so durch dieses Büchlein, weil er sich durch mein Leben schleicht, genau auf diese Art und Weise. Der hat sich so angeschlichen. Ich habe mit meinem Vater in meinem gesamten Leben, und ich bin jetzt 52, nur 8 Jahre verbracht. Und trotzdem hat dieser Mann mein Leben so nachhaltig geprägt, im Positiven wie im Negativen. Weil irgendwann ist mir natürlich auch der Gedanke gekommen, was wäre eigentlich aus dir geworden, hättest du diesen Vater nicht gehabt. Aber diese Jahre, die ich mit ihm zusammen verbracht habe und unter dieser Gewalt, unter dieser ständigen Bedrohungslandschaft sozusagen gelebt habe, ist, die habe ich nie wieder vergessen.
Ich habe aus dem Buch gelernt, Glück ohne Schmerz ist nicht zu haben. Aber selbst in dem Schmerz um Menschen, die Sie sehr verletzt haben und die Sie auch verärgert haben, selbst in diesem Schmerz ist immer auch eine Traurigkeit um diese Person. Und das führt mich zu einem Zitat von John Donne, der bei Ihnen auch eine Rolle spielt. Ein sehr berühmtes Zitat. Niemand ist eine Insel in sich ganz. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlands. Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird, wird Europa weniger. Genauso, als wenn es eine Landzunge wäre oder ein Landgut deines Freundes oder dein eigenes. Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der Menschheit. Und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir selbst. In diesem Zitat sind zwei Titel berühmter Bücher schon wieder versteckt. Mir geht es darum, um diesen Schmerz, um das Bewusstsein des Vergänglichen. Ist dieses Buch auch ein...
Nicht nur des Vergänglichen. John Donne schreibt ja in diesem Zitat aus der 17. Meditation, geht es ja auch um Solidarität. Mit jedem Menschen, der stirbt, verlierst du auch einen Teil von dir selbst. Das ist genau das, was Camus sagt. Wenn du jemanden verletzt oder es zulässt, dass jemand anderes verletzt wirst, verletzt du dich selbst.
Sie arbeiten auch als Übersetzer und zu denen, die Sie übersetzt haben, gehört zum Beispiel Emily Dickinson und der große John Keats, der 1795 geboren wurde und 1821 starb, der ewige, früh vollendete Jüngling der Dichtkunst, einer an der Seite von Lord Byron und Thomas Shelley. In einem lesenswerten Bändchen, das in der schönen Reihe Zwiesprachen erschienen ist, beschreiben Sie, wie die Arbeit an den Gedichten von Keats Sie geprägt hat. Mir sind dabei zwei Dinge ganz extrem aufgefallen. Zum einen schreiben Sie dort, statt zu studieren, hätten Sie 5 Jahre Keats übersetzt. Wie kam es zu dieser geradezu mönchisch-radikalen Entscheidung?
Das war reiner Zufall. Ich war damals eingeschrieben, ich hatte ein relativ schlechtes Abiturzeugnis. Ich wollte natürlich Philosophie und Neue Deutsche Literatur studieren, wie alle. Auf jeden Fall war es mir nicht möglich, deswegen habe ich einen Studienplatz bekommen für Ägyptologie. Und hatte versucht, auf diesem Wege habe ich versucht, sozusagen überhaupt auf den Campus zu kommen. Habe aber in derselben Zeit, im selben Sommer, den Förderpreis für literarische Übersetzungen der Freien Hansestadt Hamburg bekommen für meine ersten Keats-Übersetzungen.
Und ein Zeichen.
Das war für mich ein Zeichen, tatsächlich. Und da habe ich gesagt, okay, ich hatte meinen Zivildienst gemacht auf einer Krebsstation und habe mich dann entschlossen, als Altenpflegehelfer zu arbeiten und das Studium einfach gar nicht anzutreten. Und habe dann in der Zeit tagsüber 5 Jahre lang ab da Keats übersetzt, bin Taxi gefahren dann später und habe eine Unmenge gelernt.
Klingt irgendwie nach klassischer Dichterausbildung, Taxifahren, Altenpflege und Übersetzen. Sie schreiben auch, Sie seien durch Keats zum Übersetzer geworden. Das hat mich echt gewundert. Also natürlich sind Sie Übersetzer geworden, aber sind Sie nicht vielmehr selbst zum Dichter geworden durch Keats?
Auch, aber das Übersetzen ist eigentlich mein Traumberuf. Das literarische Schreiben bringt so viel Mühsal, so viel Ärger und Stress und Umwälzungen mit sich, dass ich... Und dieses für sich Arbeiten als Übersetzer mit einem vorgegebenen Text und der Möglichkeit der kreativen Ausgestaltung, das ist im Grunde genommen auch der Imitation. Mehr bräuchte ich eigentlich gar nicht.
Ich hätte genau das Gegenteil gedacht. Ich hätte gedacht, dass man als Übersetzer mit vorgegebenen Strukturen, bestimmten Erwartungen, Fristen, Deadlines, festgesetzten Honoraren viel mehr Ärger hat und viel weniger Ehre.
Es hat natürlich heute sicherlich, es hat sich sehr viel geändert. Der Druck auf die Übersetzer ist natürlich immens gestiegen.
Die arbeiten manchmal zu zweit oder zu dritt in einem dicken Roman. Und als Dichter kann man sich ja immer noch, wenn auch weniger, vorübergehend in eine Klause zurückziehen, zum Beispiel nach Fehmarn und schreiben und hat die wesentlich größeren Freiheiten. Also warum glauben Sie, wären Sie als Übersetzer glücklicher geworden?
Ich könnte sehr gut verzichten auf dieses Self-Management des Autoren. Also ich empfinde das als wesensfremd.
Self-Management und Self-Marketing nehmen immer mehr überhand. Ein Autor ohne Facebook-Seite ist quasi nicht Existenz.
Habe ich keine.
Also warum wundert mich das nicht? Ja. Kommen wir zurück zu Ihrem großen Vorbild, zu John Keats. Was gefällt Ihnen an seinen Gedichten besonders? Ist es diese Idee von der Welt als Tal der Seelenbildung, die Idee der Solidarität? Was gefällt Ihnen?
Das ist schwierig für mich, ehrlich gesagt, innerhalb von 2, 3 Sätzen etwas zu Keats zu sagen. Es ist auch ein Unterschied, ob Sie mich nach seinen Briefen fragen oder ob Sie mich nach seinen Gedichten fragen.
In dem erwähnten Büchlein zitieren Sie auch aus seinen Briefen,
ja,
die ganz wunderschön
sind. Die Briefe
sind
wirklich einmalig schön. Es ist eine so fulminante Prosa, voller menschlicher Tiefe. Und Sie haben das eingangs ja gesagt, man darf nie vergessen, dass John Keats mit 25 Jahren gestorben ist. Und das heißt, man muss sich auch fragen, woher kommt diese unglaubliche Lebensreife, die ja schon an eine siddhartische Weisheit grenzt, teilweise zumindest. Ich denke mir, Keats hat sehr viel mit meinem eigenen Leben auch zu tun. Er kam auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Er war ja auch verrufen als Cockney-Poet an der Seite von Shelley und anderen, Leigh Hunt vor allen Dingen. Hat sich aber daraus befreit, indem er sehr viel gelesen hat und sehr viel auch Klassiker gelesen hat, bis hin zu Horaz und Vergil. Und hat daraus eine Dichtung geschaffen, die es vorher niemals gegeben hat. Also eine Dichtung, die jeder Normalbürger in England verstehen konnte und die aber voller Glanz ist und Poesie, unvergleichlich. Also auch mit Hölderlin nicht vergleichbar, der ja praktisch für einen Normalleser nicht erschließbar ist.
Die Poesie der Erde ist nicht tot, etwas Tröstliches finden, auch im Leid. Keats hat in einem Brief geschrieben, seht ihr nicht, wie notwendig eine Welt voller Leid und Bedrängnis ist, um eine Intelligenz zu schulen und zu einer Seele zu formen? Das ist ein Zitat, das auch in diesem Büchlein von Ihnen vorkommt. In der Tat, ich habe Keats lange gelesen und dachte, ich hätte es mit einem 70-jährigen Dichter mindestens zu tun. Haben Sie einen Tipp, wenn man anfangen will, mit Keats etwas zu lesen? Keats für Anfänger?
Ich würde von Keats immer die Sonette zuerst lesen. Er hat ein schmales Sonettwerk verfasst von ungefähr 65 Sonetten. Ich habe davon, glaube ich, ja, ich habe alle übersetzt, aber es sind nur 48 oder so in meiner Ausgabe erschienen bei Reclam. Es gibt ja diese schöne Ausgabe dank des Reclam-Verlages, den man gar nicht genug loben kann für solche Ausgaben, wo man John Keats' Gesamtwerk praktisch oder sein zwei Drittel seines Werkes in einem kleinen Buch haben kann mit Briefen. Und die Briefe zu lesen, sich durch das Briefwerk von John Keats zu lesen und die Liebe zu Fanny Brawne, die wir ja kennen aus dem Jane Campion-Film Bright Star, nachzuvollziehen, wie das kommt, die Liebe zu seinem Bruder Tom, der stirbt mit 17 Jahren, sein Bruder George geht nach Amerika. Das sind alles Dinge, die schildern ein Leben, diese Briefe. Es sind Journalbriefe, teilweise über mehrere Monate geschrieben, über Kreuz, oft, weil man einfach Papier sparen musste. Doppelt beschriebene Briefbögen, unglaublich anzusehen, sowas.
Ja, kann man sich in Ruhe anschauen, auch als Faksimile anschauen, sogar im Netz anschauen. Und dann kehrt man zerknirscht zu seinen SMS- und Instagram- genau, und so WhatsApp-Accounts zurück. Wir müssen nämlich jetzt zurück ins Heute, dahin, wo eine Seele heutzutage auch Trost finden kann mit einer ganz und gar heutigen Musik, die auch ihre ist. Mhm. The Smith, wissen, there's a light that never goes out. Was Toll. Bedeutet Ihnen diese Musik?
Erinnerungen an meinen Jugendfreund, leider auch verloren gegangen. Eine seiner großen Bands und eine große Musik meiner Jugend, meiner 20er.
Es war einmal. Es war einmal eine Tagung der Schriftstellervereinigung Penn vor ein paar Jahren. Die Themen waren schwierig, die Stimmung war hitzig, aber am Ende löste sich alle Spannung in einer wahrhaft fulminanten Party, in der selbst zurückhaltende Lyriker und zuvor noch verbiestert streitende Essayisten ausgelassen, feierten, tanzten und zu Balkanmusik herumhüpften. Sie, Mirko Bonet, waren auch da, aber sie hüpften und tanzten nicht. Ich kann mich allerdings gut daran erinnern, wie nachts so gegen 2, als ich mich erschöpft auf einen Stuhl plumpsen ließ, eine Hand von links ins Bild kam. Die Hand hielt ein Glas, in dem Glas war Wasser und eine Stimme sagte, du musst mehr Wasser trinken, Gabriela, trink Wasser. Soweit die Anekdote. Diese Geschichte hat mich dreierlei gelehrt. Zum einen merkt man sich als Frau viel eher einen Mann, der im richtigen Moment und auf fürsorgliche Weise ein Glas Wasser reicht, als einen Cocktail. Zum anderen waren sie in dieser ausgelassenen Situation der Einzige, der ruhig blieb, der die Balance suchte. Und das führt mich zu meiner Frage. Ist das für Sie eine typische Situation?
Ich weiß nicht, mir fällt es auf solchen ausgelassenen Feiern im Literaturbetrieb, wahrscheinlich überhaupt in der Öffentlichkeit, immer schwer und auch immer schwerer, selbst meine Balance zu behalten und nicht,
Ach so?
Und nicht zu viel zu trinken oder davon zu rennen, sagen wir mal so. Also das ist wahrscheinlich, suche ich dann nach Möglichkeiten, das auch nach außen hin weiterzugeben oder wie auch immer. Also ich bewege mich dann ganz darin auf jeden Fall.
Ja, es hatte aber dabei so was Fürsorgliches. Sie hätten ja auch für sich alleine ein Glas Wasser trinken können, aber Sie haben es stattdessen angeboten. Und das Wasser ist für mich das weitere Interessante an dieser Situation. Klar, man gibt jemandem, der sich gerade verausgabt, ein Glas Wasser, so weit, so normal. Aber das hatte so eine überzeugte Dringlichkeit. Du musst mehr Wasser trinken. Was bedeutet Wasser für Sie?
Wasser ist das mit Abstand köstlichste und bedeutsamste, schönste Getränk, das ich kenne. Das ist erstmal das eine. Und es ist auch so, Als ich Diabetiker wurde, als ich zuckerkrank wurde, vor knapp 20 Jahren, habe ich damals in diesen Wochen, als ich nicht wusste, was mir fehlt, eine wahre Manie entwickelt nach Wasser. Ich wollte unbedingt Wasser trinken. Man ist ja klar, man verzuckert ja innerlich. Der Zucker lagert sich überall ein und der Körper sucht nach Möglichkeiten, das irgendwie loszuwerden, zu verdünnen. Und deswegen habe ich damals, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich plötzlich anfing, in Wochenzeitschriften nach Wasserlieferanten Ausschau zu halten und mir die Nummern rausgeschrieben habe, wie ich am besten an Wasser komme.
Aber Sie suchten kein bestimmtes, besonders exquisites Wasser,
nein,
sondern nur bequem und viel sozusagen.
Genau, bequem und viel sollte geliefert werden, weil ich das nicht mehr tragen konnte. Ich war irgendwann so entkräftet, dass ich keine Flasche Wasser mehr tragen konnte.
Ich wusste nicht, dass Sie Diabetiker sind, oder?
Ich bin Typ-1-Diabetiker seit 1999 und gut eingestellt, weil ich einen sehr guten Arzt habe. Aber natürlich ist das eine Horrorkrankheit, weil sie auf Schritt und Tritt darauf wartet, einen umzuhauen. Immer wieder. Man muss immer wieder dagegenhalten, sich mit der Krankheit arrangieren und so weiter und so fort. Also Wasser ist für mich sehr wichtig.
Das erklärt natürlich vielleicht auch ein bisschen, warum Sie sich von allzu großen Exzessen fernhalten. Denn Maß halten ist bei dieser Krankheit ja extrem wichtig. Haben Sie das dadurch erst gelernt?
Ja, also ich halte mich tatsächlich von Exzessen, halte ich mich fern. Ist natürlich die Frage, Exzess, die Definition ist ja auch relativ.
Sagen wir die handelsüblichen Exzesse.
Ja.
Es gibt noch das andere Wasser, das große Drumherum, über das wir reden müssen.
Ja.
Das Wichtigste an einer Insel ist das Meer drumherum. Sie haben in Fehmarn die Insel beschrieben, auch historische Vorkommnisse, aber schon in der eiskalte Himmel geht es um einen Matrosen an Bord der Endurance, nämlich mit der Ernest Shackleton den Südpol erreichen will, also um das Meer. Was fasziniert einen Jungen vom Tegernsee denn so am Meer?
Ich habe schon tatsächlich in Bayern, ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens in Bayern gelebt, habe ich eine Sehnsucht nach dem Meer entwickelt. Das lag vielleicht auch daran, dass wir in Italien Urlaub gemacht haben. Ich das Meer also schon als kleiner Junge kennengelernt habe. Und Segelschiffe sind meine große Leidenschaft der Kindheit.
Das merkt man in Ihren Büchern auch an, ja.
Ja.
Es kommt ziemlich viel so Seekundliches vor. Man kann viel lernen auch, nicht nur über Poesie, sondern auch über Schiffe. Die Expedition, die Sie in diesem Roman Der eiskalte Himmel beschreiben, fand 1914 statt, während im Rest der Welt der Erste Weltkrieg losbrach.
Richtig.
Das ist eine Geschichte, die gleichzeitig stattfand, aber irgendwie doch ganz woanders. Das ist ein Gefühl, das sich auf eine andere Weise auch beim Lesen des Fehmarn-Buches einstellt. Es spielt ja ganz und gar heute. Die Gegenwart kommt über die Kinder vermittelt vor, die Vergangenheit als Erinnerung oder als Denkmal. Aber sonst scheint Fehmarn immer noch irgendwie Fehmarn, also weit ab im Meer. Brauchen Sie sowas Abgelegenes, um auf Gegenwart, auf auch politische Gegenwart zu reagieren?
Nein, ich empfinde Fehmarn auch nicht als abgelegen, ehrlich gesagt. Fehmarn ist für mich eine Art archimedischer Punkt. Auch innerhalb meines Lebens. Es ist auch ein archimedischer Punkt, geografisch betrachtet, zur Bundesrepublik, zum Festland, weil das Leben dort einfach anders ist. Und das merkt man auch, wenn man auf die Insel rauffährt, merkt man sofort, okay, das hier gelten andere Regeln. Hier ist einfach alles anders. Hier ist es nach wie vor so, hier ist es langsamer. Hier macht man langsamer. Hier spricht man auch langsamer. Hier gelten tatsächlich andere Regeln. Die werden von den Insulanern gemacht. Von Mund zu Mund.
Das hat ja was Befreiendes. Trotzdem spielt die Gegenwart, auch die politische Gegenwart, eine Rolle. Darauf würde ich gerne noch zum Schluss nach unserer letzten Musik kommen, wie man damit als Schriftsteller, als Autor umzugehen hat. Darüber lässt sich auch trefflich meditieren bei einer Musik, die auch noch so heißt: Meditation über a Gaelic Blessing mit der walisischen Harfenistin Catherine Finch. Meditation über a Gaelic Blessing mit der walisischen Harfenistin Catherine Finch. Mirko Bonet, ich habe schon erwähnt, dass Sie Mitglied im Deutschen Pen-Zentrum sind und auch sonst machen Sie sich den Kampf für verfolgte Autoren durchaus zu eigen. Sie sind schon ein leiser politischer Autor. Selbst in Mein Fehmarn rücken Sie der Geschichtsvergessenheit vieler Fehmarner auf die Pelle, indem Sie sie an deren Umgang mit der fürchterlichen Heydrich-Witwe erinnern oder daran, wie das mörderische NSU-Trio hier jahrelang unbehelligt campen konnte. Wie empfinden Sie Ihre Existenz als Autor in Bezug auf solche politischen Ereignisse. Wovon müssen Sie sich als Autor erschüttern lassen?
Mich erschüttert sehr vieles, was ich lese in der Vergangenheit an Menschlichem. Ich versuche in jeder Art von politischer Untat auch immer das Menschliche zu sehen, die menschlichen Abgründe und sie mit meinen eigenen abzugleichen. Ich frage mich also immer, könnte ich das selbst auch gewesen sein? Warum kann ich es nicht gewesen sein? Wo ist der Unterschied? Es ist natürlich mehr als gespenstisch, sich vorzustellen, dass meine Kinder, meine Frau und ich 5 Jahre lang Urlaub gemacht haben und eingekauft haben im selben Supermarkt wie diese 3 Terroristen aus Sachsen. Allerdings sagt das ja auch viel mehr aus als dieses ungute Gefühl, das man da hat. Es sagt ja sehr viel aus über unsere Gesellschaft, wie sie aufgebaut ist. Nämlich, wenn man auch auf diesem Campingplatz sich umschaut und ein bisschen recherchiert, dann merkt man sehr schnell, dass es die Leute im Grunde genommen nicht wirklich interessiert, wer da ist. Wie die Leute sind, wer da ist. Hauptsache, man hält die Regeln ein. Hauptsache, man hat keinen Turban auf. Und was weiß ich, ja, spricht kein Hebräisch oder Arabisch, sagen wir mal so. Es ist schon sehr seltsam, diese Deutschtümelei mitzuerleben, die dort durchaus herrscht. Im Allgemeinen ist es so, ich habe ja diese Heydrich-Witwe, Lina Heydrich, selbst als Kind erlebt, wenn auch nur an einem einzigen Nachmittag, aber mittendrin in ihrem dunklen Herzen, in ihrer Ferienpension, umgeben von Hakenkreuzen und der Erinnerung an ihren Gatten. Das war für mich sicherlich ein traumatisches Erlebnis, wenngleich nicht als 11- oder 12-Jähriger. Aber später, als ich dann realisiert habe, wer das gewesen ist, habe ich mich natürlich gefragt, wie konnten denn bitte meine Onkel und Tanten dort Urlaub machen, in dieser Ferienpension? Wie ist das möglich? Und wie haben wir da gesessen, ich mit meiner Mutter, meinem Vater, gegrillt in dem Garten von Lina Heydrich? Das ist doch schon etwas, was einem zu denken gibt. Aber was ich auch für typisch deutsch halte, ehrlich gesagt.
Die Bedenkenlosigkeit oder Gedankenlosigkeit, mit der das eine neben dem anderen existiert und nicht hinterfragt, hat sie immer unruhig gemacht. Und was man von ihnen lernen kann, ist die Beharrlichkeit und Besonnenheit, mit der dann solche Fragen umkreist werden. Mit der auch immer wieder dieselben Fragen, auch zum Beispiel von Schuld und Vergänglichkeit, erörtert werden. Es lohnt sich auch deshalb, in meinen Fehmarn den verborgeneren geschichtlichen und politischen Spuren nachzugehen. Zum Abschluss der Sendung möchte ich Sie noch mal bitten, etwas vorzulesen. Im Buch wird sehr schön die Entstehung eines Gedichts beschrieben, das Gedicht selbst aber nicht abgedruckt. Ich habe es trotzdem gefunden und dieses Gedicht fasst, wie ich finde, den Reiz und diese spröde Sommerlichkeit oder auch umgekehrt der Insel zusammen. Zuvor verabschiedet sich jedoch Gabriela Jaskula am Mikrofon und sagt Danke für ein wunderschönes Gespräch. Und hier ist es, Mirko Bonet, die Kinder der Sommerinseln.
Hier sah ich im Scheinwerferlicht die Nacht. Ich war ihre unsichere Mitte, 11 oder 12, pflügte auf dröhnenden Gefährten dunkel um und verschlang am Tisch der Bauern zum Mittag Kaninchen. Wir waren Sommerinselkinder, gelandet mit den Glanzstaren aus Afrika. Ameisen im Fleisch, in Venen die Scheu, türmte ich Strohbarren auf Goldstoppelfelder. Hier fuhren wir mit Rucksäcken zur See. Als Küste bauten wir das Zelt in den Regen und lasen 16, 17, zu Dosenravioli, Fern Hill. Fähren hießen nach Präsidenten und Prinzen und setzten uns jährlich von hier über den Belt nach Seeland mit Ziel Kattegat. Wo mehr war, wird wieder mehr sein, schrieb ich ins Blaue und nahm die Insel mit auf jede neue Insel. Immer noch landen hier Zugvögel und fliegen Wetter heran und vorbei. Nicht alt, nicht jung, 44, spiel ich im Kleegras unter dem Schwalbentor, Raubtierfütterung mit den Kleinen, altes Brot, den Kaninchen. Die große Brücke wird gebaut, der Kongo kauft die Schiffe, Durchgangsverkehr schleust die Kinder der Sommerinseln vorüber,
ins Licht. Fehmarn, Favel. Hier lag die Nacht.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.